Carlo Rovelli, Die Ordnung der Zeit. Gelesen von Elias Emken und Vlad Kiriak.
Normalerweise macht die Wissenschaft die Dinge einfacher. Archäologen und Anthropologen erklären uns die Riten und Rituale vergangener Völker. Und Psychologen machen verständlich, was in den komplexen Tiefen unseres Bewusstseins geschieht. Tja, und dann gibt es Disziplinen wie die Physik. Sie stellt mit Theorien wie der Quantenmechanik alles auf den Kopf, was wir zu wissen glauben. Diese Blinks zerlegen so gut wie alles, was du über die Zeit zu wissen glaubst. Die Zeit vergeht an verschiedenen Orten unterschiedlich schnell. Sie ist abhängig von Bewegung. Sie verläuft nicht fließend, sondern in Sprüngen. Sie vergeht auch nicht, weil es streng genommen so etwas wie Gegenwart oder Vergangenheit gar nicht gibt. Und überhaupt ist unsere Vorstellung von der Zeit nur ein Konstrukt unseres Verstandes. Du siehst schon, wohin die Reise geht. Also schnall dich an.
Blink Nummer 1. Zeit ist nicht gleich Zeit.
Der Schein trügt. Die olle Floskel ist eine der größten Lektionen, die uns die Wissenschaft gelehrt hat. Denn wenn du allein deinen Augen trautest, könntest du denken, die Erde wäre eine Scheibe. Es brauchte die Wissenschaft, um uns eines Besseren zu belehren. Ähnliches gilt für die Zeit. Im Alltag erfahren wir Zeit als einheitlich und absolut, als das universelle Ticken einer ewigen Uhr weit jenseits unserer menschlichen Kontrolle. Aber auch dieser Schein trügt. Denn in Wirklichkeit vergeht die Zeit an verschiedenen Orten unterschiedlich schnell. Stell dir vor, du hast zwei Uhren. Wenn du eine davon auf Meereshöhe platzierst und die andere hoch oben in den Bergen, wird letztere schneller laufen. Selbst der Höhenunterschied eines Küchentischs würde diese Diskrepanz hervorrufen. Die Unterschiede sind zwar verschwindend gering und du könntest sie nur mit einer Präzisionsuhr messen, aber das ändert nichts an der umwerfenden Erkenntnis. Die höher platzierte Uhr tickt schneller. Immer. Und nicht nur die Zeit läuft unten langsamer, sondern alle mit ihr verknüpften Prozesse. Angenommen, zwei gleichaltrige Freunde gehen getrennte Wege. Der erste lebt fortan am Strand und der zweite auf der Spitze eines Berges. Viele Jahre später treffen sich die beiden wieder. Das Resultat? Der Bergfreund ist schneller gealtert und hat länger gelebt als der Strandmensch. Selbst seine Pflanzen sind stärker gewachsen. So unfassbar es klingt, es gibt keine wahre, einheitliche und objektive Zeit für Gebirge und Flachland. Denn Zeiten sind zueinander relativ. Jeder Punkt auf der Karte hat seine eigene Zeit. Das ist die einfach formulierte Quintessenz von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Und als wäre das nicht schon verblüffend genug, kommt jetzt auch noch die Energie ins Spiel. Zunächst teilen Zeit und Energie eine fundamentale Gemeinsamkeit. Beide bewegen sich ausschließlich in eine Richtung. Die Zeit verläuft von der Vergangenheit in die Zukunft und Energie überträgt sich immer von wärmeren auf kältere Elemente. Und in beiden Fällen lässt sich diese Richtung nicht umkehren. Aber jetzt wird's richtig interessant. Energie ist die Voraussetzung dafür, dass wir zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheiden können. Brechen wir das herunter. Der entscheidende Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft ist der Wandel, Veränderung. Und Wandel ist nur möglich, wenn es Bewegung gibt. Und Bewegung ist letzten Endes immer was? Genau, Energie. Die Bewegungsenergie der Moleküle auf mikroskopischer Ebene.
So lautet unsere erste verblüffende Erkenntnis: Die Zeit ist keine global einheitliche Größe und untrennbar verknüpft mit Energie.
Ohne Energie gäbe es keine Bewegung. Und ohne Bewegung wären Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein und dieselbe monotone Suppe.
Blink Nummer 2. Wer rastet, rostet schneller.
Wir haben gesehen, dass die Zeit an verschiedenen Orten unterschiedlich schnell vergeht. Aber war dir bewusst, dass sie selbst an ein und demselben Ort unterschiedlich tickt? Genau das entdeckte Einstein im frühen 20. Jahrhundert, als er das Vergehen der Zeit mit der Bewegungsgeschwindigkeit von Objekten verknüpfte. Einstein zeigte, dass die Zeit langsamer läuft, wenn wir uns schnell bewegen. Das heißt im Umkehrschluss, dass sie schneller für den vergeht, der stillsteht. Zeit und Geschwindigkeit sind also ebenfalls untrennbar miteinander verknüpft. Was das bedeutet? Dass unsere gängige Vorstellung vom Hier und Jetzt oder der Gegenwart Mumpitz ist. Aber warum? Stell dir vor, du hättest eine Schwester auf einem anderen Planeten. Sagen wir auf Proxima B, dem erdnächsten potenziell bewohnbaren Planeten in unserer Galaxie. Proxima B ist 4,2 Lichtjahre entfernt, also 38 Billionen Kilometer. Und jetzt stell dir vor, du musst plötzlich an deine Schwester dort denken. Du fragst dich, was sie wohl gerade macht. Also schnappst du dir dein Smart-Teleskop und richtest es auf Proxima B. Was siehst du? Tja, auf jeden Fall nicht den gegenwärtigen Moment auf jenem Planeten. Ein Lichtjahr ist nämlich das Maß für die Strecke, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Und Proxima B liegt, wie gesagt, in 4 Lichtjahren Entfernung. Das Licht, das gerade auf deine Netzhaut fällt, ist also 4 Jahre alt. Will heißen, auch wenn das Teleskop stark genug ist, um deine Schwester heranzuzoomen, siehst du nur das, was sie vor 4 Jahren getan hat. Und nicht nur das. Selbst wenn du nun 4 Jahre in die Zukunft spekulierst, bist du immer noch nicht im Jetzt auf Proxima B. Schließlich könnte deine Schwester bis dahin längst zur Erde zurückgekehrt und mehrere irdische Jahre gealtert sein. All das zeigt, dass wir das Konzept der Gegenwart nur auf unsere unmittelbare Umgebung anwenden können. Diese Erkenntnis von der Relativität der Zeit war Einsteins großes Geschenk an die Menschheit. Zuvor hatte sich die menschliche Vorstellung von der Zeit seit Newton nicht geändert. Sie galt als absolutes und einheitliches Maß, unabhängig von den Kräften der Bewegung und des Wandels.
Wir halten fest, Einstein bewies den Zusammenhang von Zeit und Geschwindigkeit und revolutionierte unsere Vorstellung von Zeit und Raum.
Denn auch der Raum galt jahrhundertelang als unabhängig von den in ihm enthaltenen Objekten. Und auch das änderte sich durch Einsteins Entdeckungen. Plötzlich begriffen wir Zeit und Raum als untrennbar verflochtene Ebenen ein und derselben komplexen Geometrie.
Blink Nummer 3. Die Zeit vergeht nicht nahtlos, sondern in Sprüngen.
Jetzt wissen wir, dass die Zeit keine geradlinige Abfolge penibel geordneter Ereignisse ist, die überall im Kosmos schnurstracks von der Vergangenheit in die Zukunft führt. Wir haben auch gesehen, dass ein Ereignis in der Zeit untrennbar mit dem Raum verknüpft ist, in dem er stattfindet. Aber was genau ist Zeit überhaupt? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Physiker bis heute. Die spannendsten Ergebnisse stammen aus dem Gebiet der Quantenmechanik, die die Natur anhand ihrer kleinsten Komponenten studiert, der sogenannten Quanten. Quanten sind die Bausteine aller physikalischen Einheiten, von den Paketen oder Bündeln des Lichts und der Energie bis zu den kleinsten Teilchen der materiellen Welt. Und ihre Analyse führte zu 3 bahnbrechenden Entdeckungen. Die erste ist die Eigenschaft der Granularität. Die Physik fand heraus, dass Energie und Materie quantisiert sind. Das bedeutet, dass sie nicht als konturlose Masse frei zwischen den Werten messbarer Einheiten fließen, stattdessen treten sie in Körnchen, Bündeln oder Clustern auf. Und da Zeit, Raum, Energie und Materie untrennbar miteinander verbunden sind, ist auch Zeit granular. Sie vergeht also nicht nahtlos und kontinuierlich, sondern in diskreten, separaten Sprüngen. Das kleinste dieser Intervalle, die sogenannte Planck-Zeit, markiert die kleinste Veränderung zwischen 2 Zuständen. Sie misst 10 hoch minus 44 Sekunden. Das ist tatsächlich wahnsinnig klein. Stell dir vor, du teilst die Zahl 1 durch eine 1 mit 44 Nullen. Die zweite Entdeckung war der Indeterminismus. Es lässt sich nicht präzise voraussagen, wo sich ein Elektron, das zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Position beobachtet wird, in der nächsten Millisekunde befindet. Niemand kann die Bewegung eines Elektrons zwischen 2 Beobachtungen präzise bestimmen. Die Wissenschaft kann immer nur Wahrscheinlichkeiten schätzen. Du ahnst, was jetzt kommt. Wenn Energie indeterminiert ist, dann gilt dasselbe für die Zeit. Auch die Intervalle der Zeit fluktuieren zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Somit können Ereignisse sowohl vor als auch nacheinander stattfinden. Die dritte Entdeckung ist der relationale Aspekt physikalischer Variablen. Wann immer Forscher Elektronen beobachten wollen, müssen sie ihre Interaktion mit anderen physikalischen Objekten untersuchen. Das heißt, dass wir Elektronen stets nur anhand ihrer Beziehungen zu anderen Formen von Materie studieren können. Dasselbe gilt für die Zeit.
Die drei großen Entdeckungen der Quantenmechanik lauten: Zeit ist granular und indeterminiert und existiert nur in Relation zu anderen physikalischen Variablen.
Das ist ein weiterer Aspekt der Relativität der Zeit. Wir können sie immer nur in Relation zu anderen physikalischen Ereignissen erfahren.
Blink Nummer 4. Adieu Gegenwart.
Die ägyptischen Pharaonen und französischen Könige mögen sich selbst zwar für göttlich und unsterblich gehalten haben, doch früher oder später zerfallen selbst die glorreichsten Imperien zu Staub. Die Geschichte kommt und geht wie Ebbe und Flut, und die einzige Konstante ist die Veränderung. Das bringt uns zum nächsten Perspektivwechsel. Denn die Physik hat eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Ihr zufolge besteht die Welt nicht aus Dingen, sondern aus Ereignissen. Was wirklich zählt, sind nicht Substanzen, Objekte oder Entitäten, sondern Ereignisse, Geschehnisse und Prozesse. Nichts ist, alles geschieht. Mit anderen Worten, die Welt befindet sich nie im Stillstand, sondern im konstanten Wandel zwischen einem Zustand und dem nächsten. Aber was bedeutet das für unsere Vorstellung von der Zeit? Nun, der Unterschied zwischen Dingen und Ereignissen ist was? Richtig, Zeit. Oder genauer gesagt, die Dauer ihrer Existenz. Nehmen wir zwei simple Beispiele. Ein Stein wird gemeinhin als Gegenstand bezeichnet, während wir einen Kuss als ein Ereignis erachten. Auf den ersten Blick greift unsere landläufige Vorstellung von Persistenz und Vergänglichkeit. Der massive Stein überdauert den flüchtigen Kuss um etliche Jahrtausende. Aber wenn wir weiter herauszoomen, sieht die Sache schon anders aus. Denn letztlich ist auch ein Stein nichts anderes als eine Interaktion kleinster Partikel. Und wenn die Beziehungen dieser Teilchen irgendwann enden, zerfällt selbst der härteste Stein zu Staub. Aus dieser zeitlichen Vogelperspektive gesehen, wird auch ein Stein zu einem Ereignis, wenn auch einem ziemlich langen. Diese Erkenntnis wirkt sich massiv auf unser Verständnis von der Zeit aus. Wir sind es schließlich gewohnt, zumindest die Gegenwart als real zu betrachten. Für uns existiert das Hier und Jetzt, weil wir es bezeugen können. Alles andere ist entweder schon passé oder nur hypothetisch. Aber die Gegenwart erscheint uns objektiv beobachtbar. Philosophen bezeichnen diese Weltanschauung als Präsentismus. Doch für die Physik ist auch diese Vorstellung nur eine Illusion. Warum? Wir haben bereits gesehen, dass die Zeit nicht global oder absolut ist. Jeder Ort hat seine eigene Zeit. Wir wissen auch, dass die Zeit keine gerade Linie zwischen Vergangenheit und Zukunft ist, auf der wir eine objektive, trennscharfe Gegenwart verorten könnten. Und wenn nun alles konstanter Wandel ist, dann wird die Vorstellung von der Gegenwart und dem Fluss der Zeit endgültig zur Fiktion. Dann ist alles gleich real, egal wann es passiert. Philosophen nennen diese Perspektive Eternalismus.
Im Klartext heißt das: Die Welt besteht nicht aus Dingen, sondern aus Ereignissen. Und weil alles konstant geschieht, ist der Gedanke an so etwas wie Gegenwart obsolet.
Analog dazu haben Physiker alle Versuche aufgegeben, die Zeit als etwas Objektives zu betrachten. Sie arbeiten nur noch mit relativen Zeitvariablen, um die Welt mit Formeln zu beschreiben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Feld der Quantengravitation. Sie versucht nicht länger zu berechnen, wie sich Dinge im Laufe der Zeit verändern. Stattdessen konzentrieren sich die Forscher darauf, zu beschreiben, wie sich Dinge in Relation zueinander entwickeln.
Blink Nummer 5. Ich welke, also werde ich älter.
Stellen diese Erkenntnisse auch für dich so ziemlich alles auf den Kopf, was du über Zeit zu wissen glaubtest? Dabei wirken die Dinge im Alltag so klar. Alles scheint unwiederbringlich dem Verfall geweiht. Alles vergeht. Das ist doch wohl der beste Beweis für den berüchtigten Zahn der Zeit, oder? Es gibt eine Möglichkeit, unsere subjektive Erfahrung mit der modernen Physik zu versöhnen. Das Konzept der emergenten Phänomene. Die Idee der Emergenz beschreibt die Möglichkeit, dass die Elemente eines Systems völlig neuartige und unerwartete Strukturen oder Eigenschaften ausbilden. Stell dir vor, eine Gruppe Jugendlicher will im Schulsport Fußball spielen. Dafür muss die Gruppe zunächst zwei Mannschaften bilden. Nehmen wir weiter an, sie lösen die Aufteilung ganz einfach, indem sie eine Münze werfen. Sobald die beiden Teams gebildet sind, ist es sinnlos, danach zu fragen, wo sie vorher waren. Sie waren nirgends, sie existierten noch nicht. Jetzt könntest du einwenden, aber sie sind ja nicht aus dem Nichts heraus entstanden. Das stimmt. Die Entstehung der beiden Mannschaften war das Ergebnis des Münzwurfs. Das macht sie zu einem emergenten Phänomen. Und das Konzept der Emergenz kann helfen, die Zeit zu verstehen. Die Zeit existiert nicht als objektiver Standard in der Welt da draußen. Vielmehr ist es so, dass sie aus unserer Wahrnehmung der kosmischen Zusammenhänge heraus entsteht. Im Zentrum unserer Wahrnehmung steht die Vorstellung vom Fluss der Zeit, vom Verfall als vermeintlich eindeutiges Indiz für ihre unidirektionale Richtung. Sie basiert auf der bereits zuvor beschriebenen Logik. Wir können die Zeit nur deshalb in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheiden, weil wir Veränderung sehen, weil wir Wandel beobachten. Wenn alles gleich bleibt, verschwimmen die Grenzen der Zeit zur konturlosen Masse. Aber diese Wahrnehmung basiert auf einer Größe, die die Physik als Entropie bezeichnet. Und Wandel entsteht durch eine Zunahme der Entropie. Aber was genau ist Entropie? Vereinfacht ausgedrückt beschreibt die Entropie, wie hoch oder niedrig der Grad der Unordnung in einem System ist. Mehr Entropie bedeutet mehr Unordnung oder einen stärkeren Zerfall der ursprünglichen Struktur. Ein klarer Fall für eine Zunahme der Entropie wäre etwa der frische Rost an deinem geliebten Rennrad. Die ursprüngliche Ordnung der Teilchen fällt auseinander. Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nimmt die Entropie immer und irreversibel zu. Und genau diese zunehmende Unordnung ist die Grundlage für unsere Vorstellung vom unidirektionalen Fluss der Zeit. Alles ist unaufhaltsam dem Zerfall geweiht, also fließt die Zeit immer in ein und dieselbe Richtung.
Wir merken uns, Zeit ist ein emergentes Phänomen. Sie ist ein arbiträrer Begriff, der einzig und allein aus unserer Wahrnehmung der Welt heraus entsteht.
Womit wir beim Haken dieser geistigen Beweisführung wären. Denn auch unser Blick auf Entropie und Vergänglichkeit ist lediglich das Produkt unserer Position im kosmischen Raum Zeitgefüge. Aus einer anderen Perspektive könnten wir den steten Zerfall vorhandener Strukturen vielleicht ganz anders bewerten. Somit ist die Zunahme der Entropie kein wirklicher Beweis dafür, dass die Zeit in die Richtung fließt, die wir Zukunft nennen.
Blink Nummer 6. Die Sonne als Motor der Zeit.
Die zwei folgenden Konzepte wurden auch dir höchstwahrscheinlich im Physikunterricht eingetrichtert. Erstens, alles, was wir tun, erfordert Energie. Und zweitens, Energie wird nie erschaffen oder vernichtet, sondern immer nur übertragen oder umgewandelt, zum Beispiel in Wärme. Das würde bedeuten, dass Energie stets erhalten bleibt. Aber Moment mal. Wenn Energie nie verloren geht, warum müssen wir sie dann ständig neu erzeugen? Diese Frage führt uns zurück zum Begriff der Entropie. Denn die eigentliche Kraft hinter aller Bewegung und Veränderung in der Welt ist nicht Energie, sondern ein niedriges Maß an Entropie. Damit meinen wir hochkonzentrierte Energiequellen, die mit zunehmender Unordnung Energie an ihre Umwelt abgeben. Tatsächlich wird jede Zustandsveränderung in der Welt, jede Ursache und jede Wirkung durch eine Zunahme der Entropie befeuert. Die Menschheitsgeschichte begann als Prozess mit niedriger Entropie. Die Erschließung der von Natur aus hochkonzentrierten Energiequellen ermöglichte Wandel, Fortschritt und Zivilisation. Und sie lässt bis zum heutigen Tag die Entropie stetig zunehmen. Ohne steigende Entropie gäbe es keinen Wandel. denn erst die konstante Übertragung von Energie führt zu der Veränderung, durch die wir die Zeit als steten Fluss und Zerfall begreifen. Ohne sie hätten wir keine Vorstellung von der Vergangenheit und Geschichte. Aber was ist der Ursprung der irdischen Entropie? Was ist die ultimative Energiequelle allen Wandels? Das ist im Grunde einfach: die Sonne. Die Entfernung der Erde zu dieser gigantischen und hochpotenten Quelle niedriger Entropie ist ideal, um deren Energie zu nutzen. Und so funktioniert's. Die Sonne strahlt warme Lichtpartikel namens Photonen in Richtung Erde. Die Erde wiederum strahlt für jedes warme Photon 10 kühlere Photonen zurück. Der niedrigere Energiegehalt dieser kühleren Photonen gleicht den Energiegehalt der erhaltenen warmen Photonen aus. Quid pro quo. Ein fairer Deal. Allerdings ist die Entropie in einem warmen Photon deutlich niedriger als in 10 kühleren Protonen. Das ist, als würde die Sonne 10 verbrauchte Batterien zurücknehmen und dafür eine volle Batterie spendieren. Und zwar konstant. Die Erde kann diese hochkonzentrierte Energie dann für ihre eigene Energieversorgung nutzen. Die niedrige Entropie der frischen Photonen lässt Bäume wachsen und Flüsse strömen, die dann durch Verbrennung oder Wasserdruck andere Prozesse antreiben. So wird aus niedriger Entropie stets hohe Entropie.
Wir halten fest, die Sonne ist die Energiequelle hinter jeder Veränderung, durch die wir die Zeit als Fluss wahrnehmen.
Das lässt sich auf alle Lebensformen übertragen. Unser menschlicher Körper braucht die niedrig entropische Energie der Sonne, um seine chemischen Reaktionen in Gang zu bringen. Und Pflanzen nutzen die Photosynthese, um die Energie zu speichern, die Menschen und Tiere später durch Nahrung aufnehmen.
Blink Nummer 7. Ich denke Zeit, also bin ich.
Das waren eine Menge komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir nutzen den letzten Blink, um zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren. Dem wohl spannendsten Rätsel von allen, unserem eigenen menschlichen Verhältnis zur Zeit. Wir wissen jetzt, dass die Zeit keine absolute Größe ist. Sie ist kein universell gültiges Merkmal. Und trotzdem ist unsere menschliche Existenz untrennbar mit dem verbunden, was wir als den Lauf der Zeit empfinden. Also, woher kommt unsere Wahrnehmung von der Zeit? Nun, die Zeit ist ein elementarer Bestandteil unserer Identitätskonstruktion. Dieser Vorgang hat drei wesentliche Komponenten. Die erste ist unsere subjektive Wahrnehmung der Welt. Jeder oder jede einzelne von uns ist ein komplexer Prozess, der fortlaufend unzählige Reize aus der Umwelt aufnimmt. Die zweite Komponente ist die mentale Sinnbildung. Wir verarbeiten die Rohmasse der Sinnesdaten zu kleineren Einheiten. Wir entwickeln Konzepte und Kategorien, um unseren Eindrücken Sinn zu verleihen und die Welt zu verstehen. So kommen wir zum Beispiel dazu, einen gewaltigen Haufen felsiger Materie als Berg zu bezeichnen und ihm einen Namen wie Mont Blanc zu geben. Zu dieser Sinnbildung gehört auch, dass wir durch die Beobachtung unserer Umwelt eine Vorstellung davon entwickeln, was einen Menschen ausmacht. All diese Lernprozesse formen unsere Sicht auf die Welt und unsere Art, mit anderen Menschen zu interagieren. Das bedeutet, dass unser Selbstverständnis nicht durch Introspektion entsteht, sondern durch Interaktion. Unsere Vorstellung von uns selbst entsteht in Relation zu unserer Umwelt. Die dritte Komponente unserer Identität ist unser Gedächtnis. Unsere Erfahrungen mit Bergen und anderen Menschen werden nicht willkürlich in unseren mentalen Speicher gekippt, sondern sorgfältig zu einer Chronologie unserer Vergangenheit archiviert. Dieses strukturierte Gedächtnis beschert uns die Fähigkeit, die Welt als eine historische Abfolge von Ereignissen zu denken und unser eigenes Leben als narrative Verbindungslinie zwischen Vergangenheit, Gegenwart und dem, was wir uns als Zukunft vorstellen. Und genau das ist der Ursprung unserer Vorstellung von der Zeit. Die systematische, strukturierte Speicherung subjektiver Informationen und Erfahrungen.
Das bedeutet, unsere Vorstellung von der Zeit ist das Konstrukt unseres eigenen Verstands.
Der Begriff der Zeit mag nur ein Konstrukt sein, das emergente Phänomen unserer eigenen Vorstellung, der Versuch unseres Verstandes, unsere Wahrnehmung auf sinnvolle Weise zu strukturieren. Und wir haben letztlich auch keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Qualität der Zeit auch jenseits unserer Wahrnehmung existiert. Aber genau diese Gabe, die Fähigkeit, Zeit zu denken, macht uns zu dem, was wir sind.
Das war unser Ausflug in die komplexe und relative Welt der Zeit zu Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli. Kehren wir zum Abschluss noch einmal zurück zu unserem beunruhigenden Ausgangspunkt. Die Zeit ist nicht das, wofür wir sie halten. Sie ist keine global oder universell gültige Größe, die wie ein unsichtbarer Fluss mit gleichmäßiger Geschwindigkeit immer und überall in ein und dieselbe Richtung fließt. Nein, sie ist stets relativ und abhängig von Raum, Bewegung und Energie. Sie vergeht an verschiedenen Orten unterschiedlich schnell. Wenn wir dann noch die Lichtjahre in die Gleichung aufnehmen, wird selbst unsere Vorstellung von der Gegenwart obsolet. Und streng genommen gibt es überhaupt gar keine Zeit, sondern nur den ewigen und irreversiblen Übergang von niedriger zu hoher Entropie. Puh, und nun? Für uns im Alltag ändert das letztlich wenig. Unsere Vorstellung von der Zeit mag falsch sein, aber das macht sie nicht weniger wertvoll. Letztendlich ist unsere ordinäre Wahrnehmung von der Chronologie der Zeit genau das, was uns Menschen ausmacht. Wir hoffen, dass wir die durchaus komplexen Gedanken zum Wesen der Zeit näher bringen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.